Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute habe ich einen Gast, der schon mal hier war, wenn auch in einer anderen Rolle, nämlich Andreas Geier. Hallo Andreas.
Heiko, grüß dich.
Andreas, was machst du jetzt? Als wir uns zuletzt vor ein paar Jahren gesprochen haben, haben wir uns, glaube ich, über Influencer-Marketing unterhalten. Auf alle Fälle warst du seinerzeit in einer entsprechenden Agentur unterwegs.
Das ist richtig. Das habe ich auch bis Mitte letzten Jahres gemacht bei der Ecolot GmbH, ansässig in Berlin. Da bin ich auch immer noch Gesellschafter, bin aber operativ nach 6 Jahren dann mal ausgeschieden. Warum? Weil ich quasi noch ein Spin-off von Ecolot gegründet habe, nämlich Ecolot Local.
Lass uns doch über B&D unterhalten, was du da gerade machst.
Okay. Mit dieser kleinen Vorrede, Ecolot Local, bin ich auch Geschäftsführer, Gesellschafter und habe bei B+D, als die Gespräche begannen, gesagt, ja, das interessiert mich sehr, was ihr da macht und wie ihr das macht. Allerdings möchte ich weiter dieses Startup gleichzeitig betreiben können. Bei B+D, als Kölner kennt man diese Agentur natürlich, weil die hier in so einer schönen Fachwerk Jugendstil-Villa 25 Jahre lang saßen. Und ich kenne auch den Gründer. Und ich habe schon lange verfolgt, was die so machen und auch deren Mehrheitsbeteiligung Milk. Was ich gesehen habe, als die Gespräche begonnen haben, die B+D gibt es schon lange. Die sind irgendwie in den letzten 2 Jahren 42% oder 44% gewachsen. Das hat mich interessiert. Warum wächst da ein Mittelständler gegen den Markttrend?
Lass uns das wissen. Warum machen die das?
Die machen es aus 2 Gründen. Sie sind halt etwas anders aufgestellt als die meisten und fischen nicht immer in demselben Teich. Ich sag mal, die haben so eine Vierteilung im Income. Also wenn man es in Vierteln sich vorstellt, ein Viertel ist klassische Marke, Markenkommunikation, VKF-lastig. Also da ist man auch nicht ganz in dem Teich, in dem sie so alle fischen, aber auch Lead-Mandate. Ein Viertel ist Events und ein Viertel ist Customer Activation, wie es heutzutage heißt. Man hätte früher Promotion gesagt, aber es geht tatsächlich heutzutage darüber hinaus, Customer Activation. Und der vierte Bereich ist Design. Die kommen ursprünglich aus tatsächlich als Design- und Markenagentur und sind aber über die Jahre auch in Lead-Mandate gegangen und haben renommierte, gute Kunden.
So, das heißt, also mich würde mal interessieren, ob denn das Thema Customer Activation, ob denn das wirklich so der Teich ist, wo nicht alle rumfischen. Also keine Frage, dass man da Geld verdienen kann, aber auch da haben sich ja die Strukturen verändert. Also wir haben das ja im Vorgespräch auch schon mal besprochen, nämlich dass ihr dort primär, wenn ich richtig verstanden habe, bitte korrigiere mich, personengestützte Maßnahmen macht, also Leute am POS, die Produkte empfehlen bzw. verkaufen. Aber die größte Veränderung, die es dort in den letzten Jahren gegeben hat, ist ja, dass diese Menschen, die das dort übernehmen, nicht mehr frei arbeiten dürfen, sondern abhängig beschäftigt sind. Und das, wenn ich das richtig verstanden habe, führt ja dazu, dass die Kosten gestiegen sind und dass das Geschäft einfach schwieriger geworden ist.
Ja, aber wenn du wie B+D so lange in diesem Geschäft bist, nämlich seit 1983, also über 40 Jahre, hast du dir da halt ein Know-how und eine Struktur aufgebaut, wo es anscheinend funktioniert. Das ist jetzt logischerweise noch nicht mein Spezialbereich, aber es ist auch nicht ganz so, wie du sagst, diese Verköstigungen und so weiter. Es geht hier schon um Premium, fast schon kleine Events, obwohl die Eventabteilung eine eigene ist, wo man eigene Stände aufbaut und in den großen Malls ist und so weiter. Also da steckt erstens ein kreativer Anspruch hinter, es steckt ein architektonischer Anspruch hinter. Es ist jetzt nicht, dass ich in den Supermarkt gehe und mir jemand einen Käsewürfel anbietet. Ne? Das ist schon eine andere Dimension, Würden wir wahrscheinlich auch machen, aber das Geschäft hat sich schon verlagert, dass große internationale Konzerne gerade in dieser extrem digitalisierten Welt möglichst Kontaktpunkte auch mal mit ihrem Konsumenten suchen, ein ganz anderes emotionales Erlebnis schaffen. Und das sind wahrscheinlich der Kerngrund bei allen Problemen, die du gerade beschrieben hast. Die mag es geben, aber da wir
Mag es die
hochprofitabel
geben
sind.
oder gibt es die?
Ich habe davon jetzt noch nichts gehört in den letzten 3 Monaten, dass das für uns eine große Bedrohung ist, ehrlich gesagt. Ich sehe nur die Zahlen und die Jahresabschlüsse und die belegen das nicht, was du gerade sagst. Aber es kommt noch ein zweiter Aspekt hinzu. Die KI-Bedrohung, die es ja nun mal gibt, oder Bedrohung, ich finde es ist keine Bedrohung, aber sie bedroht schon die traditionellen Strukturen unseres Geschäfts. Die beiden Themen, Events und Promotions oder Customer Activations, sind zum Glück komplett KI-resistent. Oder sie sind geradezu, erleben nochmal eine Renaissance, weil Unternehmen auch verstehen, ich kriege das in digitalen Welten only, kriege ich gar nicht das Produkterlebnis so geschaffen. Also ich muss schon Mensch und Marke irgendwie auch mal zusammenbringen. Und
Einspruch, euer Ehren.
ja, gerne, immer gerne.
Also, wenn du dir mal anschaust, ich war letztens in einem Mediamarkt, wo es also um Consumer Electronics geht, und dann sagte mir dort einer der Berater, der Verkäufer, mein Job ist ja auch nicht mehr so sicher, weil wenn Sie im nächsten halben Jahr hier hinkommen, dann werden Sie sich dort ein Tablet nehmen. Und die KI wird Ihnen all die Produkte, die Sie erklärt haben möchten, wo Sie zu beraten werden möchten, wird Ihnen genau das geben. Mich als Mensch ich werde dann zwar immer noch da sein, aber durchaus in einer sehr reduzierten Mann-Frau-Anzahl sozusagen. Also, dass das KI-resistent ist, wo mutige
Ja, gut,
Behauptung.
aber jetzt hast du ein Beispiel genannt, wo du ja schon im Mediamarkt standst. Dann mag das sein und manchmal wäre ich froh, wenn ich da eine KI habe, die mir hilft, statt einem schlecht gelaunten Verkäufer oder Verkäuferin. Also
Einverstanden.
da bin ich gar nicht undankbar, wenn sie denn gut funktioniert. Nee, aber es geht ja um den Schritt davor. Also ich möchte ja jemanden aktivieren, in den Mediamarkt zu gehen und sich das richtige Mobile Device zu kaufen. Also und unsere Zahlen belegen es einfach. Wo sollen sonst 40% Wachstum in den letzten 2 Jahren, also in Zahlen, ich habe die Zahl auch irgendwo von 11,5 Millionen auf 16,4 Millionen Honorarvolumen testiert. Also auch nicht, ne, wie man das früher gern mal irgendwas behauptet hat, sondern alles vom Wirtschaftsprüfer belegt und müssen wir auch fürs W&V-Ranking machen. Also es ist so, und wir merken es an den Budgetverteilungen, wir merken es an Briefings, die reinkommen, wir merken es an der Nachfrage von den Kunden im Bereich Customer Activation und Event, dass es da eine sehr belebte Nachfrage geht und es ist da deutlich einfacher für uns, sage ich mal, an Geschäft zu kommen, als es in manch Classic Pitch, ich nenne ihn jetzt mal Classic Pitch oder integrierten Pitch, wo es über Monate geht und dann kommt noch irgendein Consultant und dann kommt noch Research. So, da ist der Weg zum Umsatz oft sehr lang und schmerzvoll, vor allen Dingen, wenn man nicht Erster wird und
Aber
quasi.
in diesem Bereich, so habe ich dich eben verstanden, Werbung, Marke, Design, ich wurschtel es jetzt mal so ein bisschen zusammen, seid
Ja.
ihr ja durchaus auch zu Hause.
Genau, so habe ich ja
Wenn
gesagt, so kann
deine
man so.
Argumentation, wenn ich deiner Argumentation so folge, dann und du das auch irgendwie noch mal so gedrittelt oder geviertelt hast, dann würde ich doch vermuten, oder stellt sich mir die Frage, warum seid ihr denn dann noch in diesen Bereichen zu Hause, wenn die anderen doch deutlich attraktiver sind?
Sehr berechtigte Frage, aber ich habe nicht gesagt, dass sie deutlich attraktiver sind. Ich habe nur gesagt, die sind zumindest mal KI-resistent und man kann in der Struktur weiterarbeiten, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat, auch wenn man sich KI-Tools bedienen kann, um ein Event zu planen oder zu designen. So, jetzt komme ich aber zu dem Teil und die Frage habe ich mich auch gestellt. Kommen wir jetzt mal zum Thema Markenkommunikation. Da sehe ich die große Chance für Independents wie uns, tatsächlich in der Kombination aus Top-Kreation, die du nach wie vor brauchst. Keine KI hat mir bisher gezeigt, und ich musste mich viel damit schon auseinandersetzen, dass sie eine markendifferenzierende Top-Idee, auf der, also eine Big Idea, auf der man wirklich jetzt mal 10 Jahre als Marke agieren kann. Das schafft sie noch nicht. Mag sein, dass sie es irgendwann tut. Ich rede nur vom Status quo. So, es ist aber jetzt viel einfacher als früher, obwohl wir jetzt kein kleines Unternehmen sind mit 180 Leuten, aber im Verhältnis zu den Dickschiffen von früher brauchtest du 400 Leute, um danach, nachdem die große kreative Idee geboren wurde, brauchst du Heerscharen von Menschen, um das dann auf die Straße zu bringen, um es abzuhandeln, um es ja, um irgendwie tausende von Abformaten und da braucht man nochmal und da und so weiter. Den Teil kann man sich nun wirklich komplett, und ich sage nicht, dass ich das toll finde, weil es gehen da viele Jobs verloren, beziehungsweise es werden diese Jobs auch nicht mehr angeboten. Da geht wirklich eine große Branche wie die Werbebranche wird sich extrem verschlanken an der Stelle. Aber daran kann ich jetzt nichts ändern. Was ich aber machen kann, ich brauche diesen Apparillo nicht mehr, um einen großen Kunden, der Tausende, Hunderttausende von Assets digital, aber auch offline irgendwie produzieren muss. Das kann ich mit den gnadenlos guten KI-Tools, die es gibt, und da gibt es wöchentlich neue, ich komme kaum noch hinterher, mir die ganzen Demos anzugucken. So, deshalb wird der Bereich auch wieder attraktiver, weil ich kann ihn mit einer extrem verschlankten Struktur anbieten und muss nicht mehr Menschen oder Menschen gegen Geld tauschen oder Zeit gegen Geld. Ich kann es deutlich, deutlich effizienter machen und werde.
Glaubst du, lieber Andreas, dass inhabergeführte Agenturen jetzt einen Vorteil haben vor Networks?
Nee, nicht pauschal. Nicht pauschal. Ich glaube, dass, also wie soll man das sagen? Es gibt ja ein paar Networks, die immer noch einen guten Job machen. Erstaunlicherweise europäische Networks, um genau zu sein, französische, nämlich Publicis scheint vieles richtig zu machen und Havas, zumindest international, einzelne Länder mal außen vor genommen, berichten gute Zahlen, die auch sich nicht groß unterscheiden von den Zahlen, also prozentual vom Wachstum her. Und das klingt alles ja gut. Erstaunlicherweise zwei europäische Networks, muss man auch mal dazu sagen, weil bei WPP, die haben über 50 oder ich glaube mittlerweile 60% ihres Market Caps verloren in einem Jahr. Das ist unfassbar. Also sind einfach Milliarden sind einfach verschwunden, was die Marktkapitalisierung angeht. Und bei Omnicom sieht es ja nicht viel besser aus. Es werden Marken gestrichen wie DDB. War eigentlich bis vor 2, 3 Jahren undenkbar, dass es so eine starke, etablierte Marke wie DDB trifft. Also, es ist falsch, pauschal zu sagen, Networks gibt es bald nicht mehr oder Independence gibt es bald nicht mehr oder wer hat einen Vorteil? Die Vorteile sehe ich jetzt, wo ich ein paar Monate mal in einer inhabergeführten Agentur bin, ist die gnadenlose Schnelligkeit. Wenn ich früher musste ich teilweise für eine Halbtageskraft am Empfang, habe ich 6 Monate mit der Zentrale rumverhandelt, obwohl die Zahlen gut waren und man große Etats gewonnen hatte. Also das jetzt als Symbol dafür, wie langsam das teilweise in Networks gibt. Und hier in so einer Network-Agentur quasi geht man zum Main-Shareholder und sagt, das brauchen wir, ja oder nein.
Hier in
Und
der
das
inhabergeführten Agentur, würdest du sagen, ne?
in einer inhabergeführten, wo ich jetzt, genau. Und also die Anpassungsfähigkeit, die es jetzt im Moment braucht, um diese KI Bewegung schnell zu inhalieren und für Kunden in anfassbare Vorteile umzuwandeln. Da sehe ich den großen Vorteil jetzt bei inhabergeführten Agenturen, dass das extrem schnell geht. Und da komme ich direkt eben auch zu dem Thema. Du hast es ja wahrscheinlich gelesen. Ich glaube, Publicis hat die Zahl rausgegeben, aber das ist not for granted, müsste man vielleicht nochmal nachgucken. Aber ich meine, ich hätte es vorgestern noch gelesen, 900 Millionen Investment in KI. WPP eine ähnliche Zahl, 500, 600 Millionen. Und selbst eine inhabergeführte Agentur wie Serviceplan habe ich mal, glaube ich, die Zahl 50 Millionen gelesen. Und das glaube ich, das wird gemacht, um dem Kunden zu sagen, keine Sorge, KI ist kein Problem, weil wir haben ja hier ein super KI-Tool. Du bist also mit von der Partie, wenn du mit uns arbeitest. Diese Strategie glaube ich nicht so ganz. Warum? Und da sind auch Independents für mich im Vorteil, die nicht eine Corporate-Entscheidung mitzutragen haben, dass man jetzt Hunderte von Millionen in eine KI-Entwicklung steckt, weil es gibt so unfassbar gute Tools im Markt, die kommen dann aus dem Silicon Valley oder aus New York, sind mit Milliarden Venture Capital gebackt. Die werden immer, wenn man als großes Network gerade seine KI vorgestellt hat und sagt, das ist jetzt hier irgendwie, liebe Kunden, das ist jetzt das Ding der Zukunft. Einen Tag, nachdem ich das draußen habe, kommt halt ein Pencil aus New York oder da gibt es verschiedene, die ich jetzt nennen könnte, aber ich nehme mal Pencil und man sieht, oh, dagegen sehen wir ja schon wieder alt aus. Also ich glaube, der Vorteil für die Independence in der KI-Situation ist der, dass man die Freiheit hat, sich auf den jeweiligen Use Case, den ein Kunde einem im Briefing stellt, zu reagieren, indem man immer à jour ist, was ist jetzt hier gerade für welche Aufgabenstellung die beste KI und stelle sicher, dass du als Agentur die Menschen hast, die diese KI sehr schnell bedienen können, verstehen und dann auf den jeweiligen Kunden Use Case, wie es so schön heißt, anwenden kann. Ich habe das Beispiel genannt.
Aber
Ich muss das Beispiel noch nennen. SAP, wenn eine Firma sagt, wir stellen um auf SAP, dann bringt denen das überhaupt nichts, sondern sie brauchen wiederum einen Dienstleister, der das auf den Use Case Automobilindustrie, Versicherungsindustrie baut. Das sind Agenturen teilweise mit 400, 500 Leuten, die nichts anderes machen als die Konfiguration, die das Briefing vom Kunden erfüllt. Und da, glaube ich, haben die Independence Vorteile.
das heißt aber, die Rolle von Agenturen wird sich insoweit verändern, als dass sie nach wie vor nach der kreativen Idee suchen für die Marke.
Ja.
Aber es wird auch deiner Ansicht nach eine Rolle dazukommen, die heißt, such mir für diesen Case die besten, ich sage jetzt mal die besten KIs, was immer das auch genau heißen mag. Und baue sie mir entsprechend zusammen.
Genau, da
Weil das
können
ist ja eine Rolle, die wir im Moment, also ich sehe nicht, dass das irgendwie, dass es heute schon diese Rolle gibt, aber du glaubst daran, dass es die geben wird.
bei uns bauen wir das, also wir haben jetzt schon ein Team von Leuten, die klar diese Ansage haben, ja, weil es wimmelt ja voller Tools und da muss man auch ein bisschen den Überblick behalten. Und was die ja alle machen, die machen sogenannte Wrapper. Also nicht wie ein Rapper im Sinne von Musik, sondern vom To Rap, WRAP. Das heißt, die großen KI-Entwicklungen, die es gibt, werden genommen und es werden Rapper gebaut. Und das ist nichts anderes, als dass ich mich des Backbones einer KI bediene und die dann so verbinde und zusammenstecke, dass daraus für den Kunden ABC, der mir das Briefing XYZ gegeben hat, die absolut beste Lösung anbieten kann und eben nicht gezwungen bin, die vom Network oktroyierte zu nehmen, weil wenn ich viele 100 Millionen investiert habe, wird natürlich die globale Leitung des jeweiligen Networks akribisch darauf achten, dass man dann nicht irgendwie die marktführenden Tools, Gen-AI-Tools im Markt nimmt. Ja, ist ja völlig logisch. Ich hatte den Case auch noch zu Ecolo-Zeiten, wo wir eine Lösung hatten, eine Softwarelösung, die sagen wir, eure ist viel besser, wir dürfen es aber nicht nehmen, weil es eine globale Lösung gibt und wir sind angehalten, um es mal nett zu sagen, mit der zu arbeiten. Und dasselbe Phänomen tut sich hier auf. Insofern glaube ich, die strukturellste Veränderung einer Werbeagentur oder Kommunikationsdienstleisters wird sein, sieh zu, dass du eine Truppe von Menschen hast, die besten weltweiten Tools kennt, bedienen kann, auf denen geschult ist, möglichst sie auch dann auf verschiedenen Kunden in verschiedenen Konfigurationen anwendet. Das ist ein neues Berufsbild, was sich da ergibt. Und wir haben jetzt schon genug, in den 3 Monaten, wo ich da war, hatte ich schon 3 Fälle jetzt, vielleicht Zufall, wo genau das gefordert war. Dann sagt der eine Kunde, ja, wir haben gehört, diese Software, also diese KI ist super, der andere sagt, es ist die. Und dann, da muss man kompetent antworten können und nicht einfach irgendwie sagen, ja, wir haben ja auch eine KI, gucken Sie sich die doch mal an. Also,
Da du ja einen Großteil deines Lebens in Network-Agenturen verbracht hast, das ist jetzt, glaube ich, dein erster Job in einer inhabergeführten Agentur, oder? Bin ich da jetzt?
ja, ich hatte mal einen wilden Zwischenschritt zwischen Ogilvy Paris und DDB. War ich tatsächlich in Köln schon mal bei so einem kölschen Original, war ich mal 1,5 Jahre in einer inhabergeführten und habe damals schon als junger Typ den Unterschied so gesehen. Aber da war für mich völlig klar, es muss die weite Welt sein. Und insofern, sage ich mal, zu jetzt etwas senioreren Zeiten ist es tatsächlich das erste
Okay,
Mal.
wie auch immer. Aber ich habe letztens ein Gespräch mit Björn Bremer gehabt und Björn hat die These vertreten, dass Networks eigentlich überhaupt kein Konkurrent, kein Wettbewerber mehr zu inhabergeführten Agenturen sind. In Klammern, wir haben seinerzeit Serviceplan und Jung von Matt mal da rausgelassen, weil sie zwar inhabergeführt sind, aber Network-Strukturen haben, weil die ganz großen Etats haben eigentlich aus seiner Sicht die inhabergeführten Agenturen überhaupt keine Chance. Das können eigentlich nur Networks machen, weil die gesamte Breite der Kommunikation anbieten. Das war jetzt mal so ein bisschen verkürzt. Würdest du dieser These folgen oder würdest du das anders sehen?
Naja, ich würde das an Herrn Bremers Stelle natürlich auch erstmal sagen, weil, wenn ich mich recht erinnere, war der Björn Bremer nicht bei DDB?
Genau, und ist jetzt zu BBDO gegangen.
Und
Beziehungsweise innerhalb dieses Mergers gewechselt. Ja.
gut, dann verstehe ich nicht ganz, warum er diese These in den Raum stellt, weil die Marke, die er dann früher für die er gearbeitet hat, wenn dem so wäre, wie er sagt, warum gibt es dann auf einmal kein DDB mehr? Also so ganz verstehe ich es nicht, weil er war ja nun in der Agentur, die das beste Beispiel dafür ist, also das beste Beispiel, um seine These zu widerlegen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer noch große globale Etats, wo ein Kunde auf dem Papier sagt, also wir brauchen da irgendwie ein Netzwerk, aber schon vor dem KI-Hype in den letzten 20 Jahren gab es halt extrem viele Trans-Creation-Läden, wo dann auch mal eine große Holding eine eigene Brand hat für Trans-Creation. Also in dem Maße, wie es vielleicht in den 80ern, 90ern oder frühen 2000ern notwendig war und mit eben Tools wie Pencil, ja, da sind große Marken wie L'Oréal drauf, das auch ein Kunde von uns ist. Da sind Marken drauf wie Indeed Global, da sind Marken drauf wie Unilever. Also gerade durch die KI wird dieser Need einer globalen Agentur, die jetzt in jedem Land dann auch nochmal 400 Leute hat, meines Erachtens eher drastisch reduziert. DDB ist ein Beispiel dafür. Gray ist vielleicht ein anderes. Die waren wahrscheinlich die bekannteste Agenturmarke für Global. Worldwide Account Handling und ich weiß jetzt nicht den genauen Status. Mir wurde gesagt, die wird nur noch auf Papier geführt, global. Es gibt auch gar keine globales Chef, also CEO oder es war eine Frau, die das gemacht hat. Gibt es nicht mehr. Also so richtig bei den Problemen, die Networks facen und die Hälfte ihrer Market Cap in 12 Monaten verlieren, kann ich der These nicht so ganz folgen. Was im Umkehrschluss nicht heißt, dass man auf einmal als Independent den einen globalen Etat gewinnt. Das ist nicht der zulässige Umkehrschluss, aber der Umkehrschluss ist, dass der Markt eher heterogener wird und nicht homogener. Und Kunden eben, sonst hätten wir als Mittelständler aus Köln, würden wir ja nicht einen Wella-Etat haben oder einen L'Oréal-Etat oder einen JTI-Etat. Also wenn diese These so stimmen würde, würden die das ja alles immer in ein Netzwerk legen, ist aber nicht der Fall.
Lieber Andreas, schöner kann doch das Abschlusswort gar nicht sein. Ich bedanke mich bei dir.
Ja, ich bedanke mich bei dir für dein Interesse. Ich finde es super, dass man hier auch mal nochmal ein Forum hat, wo man sprechen kann und wo wo man nichts wegzitieren kann und so weiter. Insofern vielen Dank.
Das machen wir mal wieder. Ja, gerne.
Gut.
Okay, klasse. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.